my homeland, Baden-Württemberg, we are all sitting in one boat.
Bildung, gerade, und zwar umsonst!
Wir werden uns in der gesamten Region mit den Mitteln des gewaltfreien Widerstandes zur Wehr setzen.
Das kann's ja wohl nicht sein. Nein.
Fokus Südwest.
Willkommen zu Fokus Südwest auf Radio Störfunk mit der Ausgabe vom 25. August 2019. Am Mikrofon sind Larissa Mannheim und Carola Theissen.
Zunächst zum Themenüberblick. In unserem ersten Beitrag geht es um Elena Schumacher-Kölsch, die neue Stadträtin in Schwäbisch Hall ist für die linke Liste.
Der zweite Beitrag ist der zweite Teil von dem Interview mit Rudolf Bühler, dem Vorsitzenden der Bäuerlichen Erzeugergemeinschaft, zur Klage, die in diesem Jahr eingereicht wurde.
Doch zunächst einmal die Nachrichten.
Stuttgart. Das Innenministerium will vereinzelt Menschen, deren Namen sich auf sogenannten Drohlisten befinden, darüber informieren. In den vergangenen Wochen waren der Landesregierung mehrere Listen bekannt geworden, die rechten Extremisten zugeschrieben werden und Namen und Informationen über politisch Andersdenkende enthalten. Die Polizei überprüfe die Gefährdungsbewertung in Abstimmung mit dem Bundeskriminalamt fortlaufend. Boris Weyrauch von der SPD fordert, das Landesinnenministerium sollte alle Menschen, die sich auf einer Drohliste von rechtsextremistischen Gruppierungen befinden, darüber in Kenntnis setzen. Er könne den Umgang der grün-schwarzen Landesregierung mit den sogenannten Feindes- und Todeslisten nicht nachvollziehen, so der studierte Rechtswissenschaftler. Die CDU wirft der SPD vor, Ängste zu schüren, um politisch davon zu profitieren.
Uehlingen-Birkendorf. Die vergangenen zwei Sommer schadeten den Wäldern Baden-Württembergs durch ihre Trockenheit enorm. Ministerpräsident Winfried Kretschmann von den Grünen spricht von einer Krisensituation. Kretschmann unterbrach seinen Sommerurlaub, um sich in Schwarzwald selbst ein Bild von den entstandenen Schäden zu machen. Baden-Württemberg als waldreiches Bundesland sei besonders getroffen und man überprüfe, wie den WaldbesitzerInnen geholfen werden könne. Die Landesregierung will Geld für die benötigte Nothilfe bereitstellen. Für Anfang September ist ein landesweiter Waldgipfel geplant. Mit den Verbänden soll dann über die Lage und die nächsten Schritte gesprochen werden. Landesforstminister Peter Haug von der CDU sprach jetzt schon von Schäden im dreistelligen Millionenbereich. Außerdem forderte er finanzielle Unterstützung durch den Bund.
Stuttgart. In den ersten 6 Monaten 2019 erfasste die Polizei im Südwesten 46 antisemitische Straftaten. Wenn sich die Zahlen im zweiten Halbjahr ähnlich weiterentwickeln, liegen sie unter dem Niveau der Vorjahre. Nach Angabe des Innenministeriums wurden im vergangenen Jahr 136 politisch motivierte Straftaten erfasst, die sich gegen Personen jüdischen Glaubens richteten. Trotz der abnehmenden Tendenz sorgen sich Juden und Jüdinnen im Südwesten um ihre Sicherheit. Jeder antisemitische Vorfall verunsichere die Gemeindemitglieder und gebe ihnen zu denken, sagte die Vorstandssprecherin der israelitischen Religionsgemeinschaft, kurz IRG Württembergs, Barbara Traub. Als Beispiel nannte sie umgestürzte oder beschmierte Grabsteine auf jüdischen Friedhöfen. Für den 23. September planen das Innenministerium und die IAG Württembergs einen Fachtag unter dem Titel Antisemitismus – jüdisches Leben in Deutschland zwischen Sicherheit und Unsicherheit. Seit 2018 gibt es bei der Polizei AnsprechpartnerInnen, an die sich jüdische Gemeinden bei Sicherheitsfragen wenden können. Wie Traub erläuterte, geht es nicht nur um Straftaten, die Gemeindemitglieder verunsichern, sondern auch um Angriffe im Internet sowie um Beschimpfungen und Herabwürdigungen von Juden und Jüdinnen, zum Beispiel in der Schule.
Stuttgart. Im ersten Halbjahr 2019 gab es auf den Straßen Baden-Württembergs weniger Unfälle als im vergleichbaren Zeitraum 2018. Trotzdem verunglückten bei diesen mehr Personen tödlich. 50 von 214 Verkehrsopfern waren Motorradfahrer. Das sind 6 mehr als in der vergleichbaren Zeitspanne 2018. Das sei eine traurige Entwicklung, so Innenminister Thomas Strobel von der CDU. Mit der Zahl tödlicher Motorradunfälle sei er nicht zufrieden. Dabei hatte das Innenministerium erst im Frühjahr 2018 einen 5-Punkte-Plan für mehr Sicherheit in der Motorradsaison aufgelegt. Dieser sieht unter anderem die Entschärfung gefährlicher Strecken, intensivere Überwachung und kostenlose Technikchecks vor. Trotz der ansteigenden Zahl der Unfälle soll das Programm nicht erweitert werden. Auch die tödlichen Unfälle mit Fahrrädern und E-Bikes vermehrten sich im Vergleich zum ersten Halbjahr 2018. Obwohl auch hier die Zahl der Unfälle im Gesamten sank, starben 33 FahrradfahrerInnen, das sind 18% mehr als im Vorjahr. Das läge laut Strobel daran, dass mehr als 2/3 der getöteten RadlerInnen keinen Helm trugen. Mehr als jeder Zweite wurde in den ersten 6 Monaten auf den Straßen im Südwesten getötet, weil ein oder eine Fahrerin betrunken oder zu schnell unterwegs war.
Soweit die Meldungen, geschrieben von Larissa Mannheim und Carola Telsen. Nach etwas Musik geht es hier bei Fokus Südwest weiter mit einem Beitrag zur Kommunalpolitik in Schwäbisch Hall, nämlich einem Interview mit Elena Schumacher-Kölsch, die für die linke Liste im Gemeinderat Schwäbisch Hall sitzt.
Sind 3 neue Listen vertreten: die Partei, die linke Liste und die bunte Liste. Sie stellen jeweils eine Abgeordnete oder einen Abgeordneten. Bei den Gemeinderatssitzungen im Juli wurden die ersten Anträge in der Legislaturperiode gestellt und erste Beschlüsse gefasst. Damit beginnt Elena Schumacher-Kölsch, Erfahrungen in der Kommunalpolitik zu sammeln. Über die linke Liste wurde sie sowohl in den Gemeinderat als auch in den Kreistag Schwäbisch Hall gewählt. Mittlerweile ist sie auch der Partei Die Linke beigetreten. Carola Theisen hat mit Elena Schumacher-Kölsch darüber gesprochen, was sie dazu motiviert, sich politisch zu engagieren, warum Schwäbisch Hall den Klimanotstand ausrufen sollte und welche Ziele sie für die Kommune hat.
Elena, du bist über die linke Liste in den Haller Gemeinderat gekommen. Was hat dich motiviert, in der Kommunalpolitik aktiv zu werden?
Okay, und zwar als allererstes war das die AfD. Da muss ich vielleicht auch indirekt meinen Dank aussprechen. Und zwar war das letztes Jahr im Herbst. Da habe ich wohl gelesen, dass die AfD sich auf Kreis- und Stadtebene, Gemeinderatsebene aufstellen lassen möchte. Und es war dann für mich ein Grund zu sagen, dass ich was machen muss. Und weil ich auch linksorientiert bin, war das für mich auch ganz klar, dass ich bei den Linken mal anklopfe, ob die nicht auch eine Idee haben, für den Gemeinderat und für den Kreistag sich aufstellen zu lassen.
Genau, dann gab es die linke Liste. Vor kurzem bist du jetzt auch in die Partei Die Linke eingetreten, allerdings nach deiner Wahl. Wie kam das?
Das war eine persönliche Entscheidung. Also es geht um eine persönliche politische Entwicklung und es war dann für mich wirklich wichtig, dass ich eintrete, dass ich einfach auch diesen ganzen Zusammenhalt habe, dass ich auch eine Partei habe, eine Zugehörigkeit habe und aber auch sagen kann, dass ich dazugehöre. Also nicht nur auf eine Liste, auf eine offene linke Liste, sondern tatsächlich auch zur Partei Die Linke.
Und wie wirkt sich das jetzt auf deine Arbeit im Gemeinderat aus? Verändert sich was oder ist genau dasselbe?
Also ich glaube, indirekt verändert sich da überhaupt nichts. In dem Sinne, wenn dann nur, dass ich jetzt halt der Partei zugehörig bin. Aber es verändert sich nichts.
Und wie ist für dich jetzt im Stadtrat zu sitzen? Hast du es dir so vorgestellt oder ist irgendwie anders?
Meine Vorstellung war bestimmt noch viel, viel niedriger. Also wenn ich mir überlege, wie viele Sitzungen wir jetzt allein im Juli hatten, das war schon echt ein harter Start. Also es war ziemlich krass, waren viele Sitzungen, waren viele Diskussionen, beziehungsweise konnte man sich auch ganz einfach einbringen. Also das war mir nicht bewusst. Also das fand ich sehr gut, dass man sich einbringen kann und auch Anträge stellen kann, die vielleicht auch abgelehnt werden, wie jetzt in meinem Fall. Aber man kann sich einbringen, man geht in Kontakt, man lernt unglaublich viele Leute kennen. Und auch wichtige Leute kennen, beziehungsweise aber auch sich selber ein bisschen kennen in dieser Form von Stadtrat, Gemeinderat und Kreistag.
Wie hast du dich auf die Arbeit vorbereitet? Gab es da ein Programm, das du besucht hast oder bist du total unvorbereitet reingegangen?
Also es gab von der Rosa-Luxemburg-Stiftung, gab es in Reutlingen ein Seminar, woran ich teilgenommen habe. Das war dann aber auch für alle Parteien zugänglich. Da gab es ein paar Tipps und Kniffs zur Kommunalpolitik. Und auch wie man Anträge stellt, wie die formal aussehen müssen. Aber ansonsten war das viel intern, also durch die Gruppe und vor allem die Partei Die Linke war viel intern.
Wie viel Zeit nimmt es jetzt in deinem Leben ein, die Kommunalpolitik insgesamt, der Stadtrat und Kreistag zusammen?
Also im Juli muss ich sagen, sehr, sehr viel. Im Wahlkampf vorher auch sehr viel, weil ich mich wirklich sehr engagiert habe. Und mir war das auch sehr wichtig, dass irgendjemand von uns reinkommt. Und ich glaube, dass es nicht weniger sein wird ab September. Wir haben jetzt gerade so ein bisschen Pause, aber man kann immer noch ein bisschen was arbeiten. Also man ist nie davon irgendwie entbunden, muss ich ganz ehrlich sagen. Also es ist zusätzlich echt viel Arbeit.
Und wenn du jetzt mal auf den Juli zurückblickst, diese intensive Phase, wie geht's dir damit? Wie zufrieden bist du mit dir selbst?
Zufrieden bin ich in dem Sinne nur, weil wir parteiintern wirklich viel gearbeitet haben und auch viel zusammengewachsen sind. Wir Themen ausgearbeitet haben, die uns alle irgendwie auch wichtig sind. Und das finde ich eigentlich das Schöne, das finde ich sehr befriedigend, weil wir einfach als Gruppe stärker geworden sind, habe ich das Gefühl. Aber mit mir selber muss ich noch ein bisschen arbeiten. Also ich fühle mich noch nicht in dem Sinne wirklich stark genug, irgendwie auch irgendwelchen Leuten da mal richtig mal auf den Putz zu hauen. Aber ich glaube, das wird bestimmt noch kommen.
Und wenn du so den Stadtrat und den Kreistag vergleichst, was sind für dich die Unterschiede in dem, wie du arbeitest?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, ich kann im Gemeinderat viel mehr mich einbringen. Das fordere ich auch ein. Und jetzt hatten wir die konstituierende Sitzung im Kreis und wir hatten Ältestenrat. Da ist es so ein bisschen zurückhaltender. Da sind die anderen auch ein bisschen verhaltener, weil man sich einfach nicht kennt. Das sind 58 Leute im Kreis. Da kennt man nicht alle. Und da ist einfach die Situation so, man muss sich erstmal kennenlernen. Und sobald man sich dann auch besser kennt und nicht nur vom Namen oder vom Papier oder vom Sehen kennt, kann man auch viel mehr in Kontakt treten und kann auch viel mehr mitarbeiten.
Gemeinsam mit der Fraktion der Grünen habt ihr im Haller Stadtrat den Antrag auf einen Klimanotstand eingereicht. Wie der Klimanotstand ausgearbeitet wird, kann ja jede Kommune anders gestalten. Wie soll er denn in Schwäbisch Hall aussehen?
Also für uns ist es wichtig, dass der Klimanotstand ausgerufen wird für die Stadt Schwäbisch Hall, dass wir einfach bei jeder Entscheidung, also sei es eine bauliche Entscheidung oder sei es auch eine Entscheidung irgendwie für die Menschen im sozialen Bereich, dass da immer dieser Aspekt vom Klimaschutz und Umweltschutz mit reinfließt. Also zum Beispiel auch sitze ich im Hospitalausschuss und da geht es zum Beispiel auch um die Wälder, die der Stadt gehören. Da war zum Beispiel auch ein Vortrag, wo man auch gesagt hat, dass da einfach das Baumsterben einfach auch also passiert, ja. Und da muss man einfach als Stadtverwaltung ganz klar sagen, das ist wichtig, dass wir diesen Aspekt mit einbeziehen in jede Entscheidung.
Was schätzt du, wie gute Chancen hat der Klimanotstand in Schwäbisch Hall tatsächlich ausgerufen zu werden?
Also ich denke, die Chance ist relativ hoch, weil wir haben viele auch jetzt im Gemeinderat, die wirklich, wenn sie sich mal reinlesen werden und würden, auch zustimmen werden. Auf der anderen Seite sehe ich das so, die kritischen Stimmen der Bevölkerung sind auch relativ groß, weil sie sich alle aufhängen an diesem Wort Notstand. Und das ist einfach einfach nur ein Wort. Das ist nicht, dass wir jetzt hier irgendwie irgendwas Chaotisches und Panisches verbreiten wollen. Es geht einfach darum, dass es wirklich eine Bezeichnung ist für die Situation, die wir einfach weltweit haben. Und es gibt die globale menschengemachte Erderwärmung, das können wir nicht leugnen. Es leugnet die AfD unter anderem und das dürfen wir nicht einfach so hinnehmen.
Was wäre denn ein alternativer Ausdruck zu Klimanotstand?
Ich glaube eigentlich alternativ könnte man einfach sagen, dass wir Klimaschutz einfach irgendwie nur das Wort Klimaschutz einfach benutzen würden, könnten als Alternative. Aber es ist schon echt ein Notstand. Also es ist wirklich nicht irgendwie, was man so hinnehmen kann. Und ein Notstand bedeutet für mich einfach, dass es wirklich uns alle betrifft und nicht nur irgendwelche Gruppierungen, die hier leben oder vielleicht nur die Tiere oder irgendwas, sondern tatsächlich uns alle betrifft, die Natur und die Umwelt und uns.
Im Stadtrat triffst du ja jetzt nicht auf die AfD, sie sind dann doch nicht angetreten, aber im Kreistag, wie ist da die Atmosphäre mit der AfD?
Also ich muss ganz ehrlich sagen, die AfD, ich hatte ganz, ganz wenig irgendwelche Kontaktpunkte bisher, also außer im Ältestenrat mit dem Udo Stein. Und es war dann auch sehr freundlich und war auch wirklich nett. Also es geht nicht darum, dass man sich die ganze Zeit irgendwie anpisst, aber es geht einfach daran, dass man ganz klar Position bezieht. Wenn man auch sagt, man begrüßt sich, das war auch so eine Umfrage, die ich bei mir in Facebook auf der Seite gestellt hatte, begrüßt man sich mit Handschlag oder sagt man einfach nur verhalten Hallo oder neutrales Hallo, was die AfD ja auch einfordert. Denke ich, ist das einfach jedem seine persönliche Geschichte und seine persönliche Sache. Wenn ich aufstehe und jemand die Hand gebe, ist es eine andere Art von Respekt, wie wenn ich sitzen bleibe und nicht die Hand gebe. Und ich mache das tatsächlich jetzt gerade bei der AfD überhaupt nicht so, dass ich von vornherein sage, ich schließe die aus, sondern es geht mir einfach darum, dass diese drei Leute, die da drin sitzen, tatsächlich gewählt worden sind von Bürgerinnen und Bürgern hier im Landkreis. Also es gibt auf alle Fälle Menschen, die wollten diese Menschen im Kreis haben und sind ihre Repräsentanten. Dann kann ich nicht von vornherein sagen, ich komme damit nicht klar. Klar komme ich damit nicht klar, aber das ist meine persönliche Meinung.
Und in deiner politischen Arbeit, geht es dir da besonders um die Arbeit gegen rechts oder was steht bei dir im Vordergrund?
Also im Vordergrund steht natürlich diese Geschichte der Gemeinsamkeit und auch der Vielfalt und dass man das einfach auch akzeptiert, dass wir alle so verschieden sind. Aktionen gegen rechts sind total wichtig, unabhängig davon, ob jetzt die AfD im Kreis sitzt, beziehungsweise auch wenn man deutschlandweit einfach sieht, wo die AfD in ihrem Platz jetzt gefunden hat oder finden wird. Daher ist es trotzdem ein wichtiger Punkt, Aktionen gegen rechts zu organisieren und auch da Haltung zu haben. Auf der anderen Seite ist für uns wichtig, beziehungsweise auch für mich wichtig, dass wir auch diese politischen Themen auf der kommunalen Ebene, wie zum Beispiel mit der Kindertagesgebührengeschichte, dass wir die auf alle Fälle für Schwäbisch Hall abschaffen wollen, wir dafür kämpfen, dass es um bezahlbaren Wohnraum geht in Schwäbisch Hall, dass die Mieten bezahlbar sind, dass man vielleicht sogar auch sagt, dass wir als Stadt einfach so einen Mietendeckel haben. Beziehungsweise geht es auch um den öffentlichen Personennahverkehr, dass wir einfach auch sagen, dass Schülerinnen und Schüler keine Gebühr zahlen müssen, also einfach auch Entlastung der Eltern, beziehungsweise aber auch, dass ausgebaut wird. Und das sind so kommunalpolitische Sachen, wo immer auch die Haltung gegen rechts mit dabei zu sein scheint und was ich auch sehr wichtig finde.
Mit Blick auf die Landtagswahlen in einigen Bundesländern jetzt, wie ist da dein Gefühl?
Also mein Gefühl ist, dass ich bisschen Angst habe, dass tatsächlicherweise die AfD sehr stark wird. Und es liegt tatsächlich auch an den anderen Parteien zu sagen, wir koalieren miteinander, wir arbeiten gegen diese rechtspopulistische Partei. Und da will ich und möchte ich und wünsche ich mir einfach, dass auch die Linke da sehr, sehr stark Stellung bezieht und die anderen Parteien natürlich auch. Dass es ganz klar heißt, auf Landesebene und Bundesebene, dass keiner mit der AfD zusammenarbeitet in dem Sinne, dass man in eine Koalition mit denen tritt. Und da finde ich das total wichtig, dass alle Parteien mitziehen.
Und nochmal zurück nach Schwäbisch Hall. Was muss sich aus deiner Sicht verändert haben bis zum Ende der Legislaturperiode hier?
Auf alle Fälle der öffentliche Personennahverkehr, der muss ausgebaut werden, muss günstiger werden, vielleicht sogar kostenlos werden. Die E-Mobilität sollte ausgebaut werden. Die Kindertagesbetreuungskosten müssen einfach weggeschafft und abgeschafft werden. Was ich mir auch wünschen würde, ist auch, dass man überparteilich viel mehr miteinander arbeitet. Das wäre auch ein großer Wunsch. Also, dass man auch als nur, wenn man jetzt zum Beispiel bei irgendeiner Partei ist, dass man da nicht in seiner Partei bleibt, sondern dass man viel mehr überparteilich für die Menschen einfach arbeitet.
Soweit Elena Schumacher-Kölsch, neue Stadträtin für die linke Liste in Schwäbisch Hall.
Thank you.
Bürgergemeinschaft Schwäbisch Hall, kurz BESH, lieferte sich in den vergangenen Monaten einen Rechtsstreit mit einem lokalen Fleischhändler. Dieser hatte seine Fleischwaren unter den Kollektivmarken Hohenloher Weiderind und Hohenloher Landschwein verkauft. Die BESH sah die Bedingungen, die man für die Benutzung dieses Namens erfüllen muss, nicht eingehalten. Nachdem das Landgericht Stuttgart vorerst die Klage abwies, gab das Oberlandesgericht in zweiter Instanz der BESH Recht. Larissa Mannheim sprach für Fokus Südwest mit dem Vorsitzenden der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Rudolf Bühler über die Gründe, die zur Klage führten, die Kollektivmarken und was man mit der Klage erreichen wollte. In dieser Woche hört ihr den zweiten Teil des Interviews. In der vergangenen Woche gab es schon Teil 1 nachzuhören auf der Homepage von Radio Störfunk.
Mit welcher Strafe haben die Angeklagten denn jetzt zu rechnen?
Ja, in dem Sinn gibt es keine Strafe, sondern es ist so, dass die Verurteilten einfach diese Zeichnungen nicht mehr benutzen dürfen. Das heißt, richtig ausgedrückt ist es so, wenn dieser Fleischhändler und auch die anderen, die beteiligt sind, die Richtlinien einhalten, dürfen sie natürlich die Bezeichnungen nutzen. Sie müssen eben nur sich dem Kontrollverfahren unterziehen, sie müssen die Richtlinien einhalten, dann dürfen sie kostenlos, ohne Lizenzgebühren, diese Bezeichnungen nutzen. Also das ist das Urteil. Das wurde eben viele Jahre missbräuchlich genutzt, ohne die Richtlinien einzuhalten. Was gar nicht geht, was völlig unmöglich ist, ist ja nochmals, das nennt man heutzutage Lebensmittelbetrug. Wenn Billigware als teure Qualitätsware verkauft wird, da gibt es also einen entsprechenden Merkblatt des Bundesamts für Verbraucherschutz, wo drin steht, wird Billigfisch als Edelfisch verkauft, dann ist das Lebensmittelbetrug. So.
Ne? Und wenn es nochmal passiert, habe ich gelesen, müssen die 250.000 Euro Strafe zahlen?
Das ist richtig, das hat das Gericht so festgelegt. Wenn sich Missbrauch wiederholt, dann wird die Strafe bis zu 250.000 Euro sein.
Aber warum muss sowas so streng vor Gericht verhandelt werden? Schadet es nicht allen Beteiligten?
Nee, es nutzt ja der Verbraucherschaft, damit sie auch, wenn sie ein Qualitätsprodukt kauft, dass es eben auch eines ist. Dass es nicht aus Massentierhaltung ist zum Beispiel, sondern dass es ein Rind ist, das auf der Weide war. Und die Verbraucherschaft muss doch davon ausgehen können, wenn an der Theke steht Hohenloher Weiderind, dass sie dann auch ein Weiderind bekommt, und zwar aus Hohenlohe. Das ist der Punkt. Und natürlich, wenn man dann Billigfleisch als Hohenloher Weiderind verkauft, macht man natürlich richtig Kohle damit. Und deshalb die stringenten Strafen.
Was hat Sie persönlich dazu bewegt, von Instanz zu Instanz zu ziehen und das einfach weiter durchzudrücken?
Das war unangenehm für mich. Zunächst haben wir ja betreffend den Fleischhändler gebeten, das einzustellen, nicht, dass sie sich an Recht und Ordnung halten. Das war also der erste Schritt, nachdem das auf Unverständnis gestoßen ist, dann mussten wir eben den Rechtsweg einschlagen. Das hat eben folgenden Grund. Diese geschützten geografischen Herkunftsbezeichnungen sind Teil der Bauernrechte. Wissen Sie, nehmen wir mal ein Beispiel, das hellische Landschwein. Das wurde seit über 200 Jahren von Bauern gezüchtet und entwickelt. Und hat deshalb auch eine ganz besondere Fleischqualität. Die Tiere sind robust und so weiter. Jetzt kann es doch nicht sein, nachdem das bekannt ist und beliebt ist, dass irgendwelche Wirtschaftskreise hergehen und sich da als Trittbrettfahrer anlehnen. Und dann ist das ein großes Problem sowohl für die Verbraucherschaft als auch für die Erzeuger. Weil dann können sie innerhalb kurzer Zeit nicht mehr die Preise erzielen, die sie brauchen, weil sie ja auch ihren Aufwand haben. Und meine Aufgabe, ich bin gewählter Vorsitzender der bäuerlichen Erzeugergemeinschaft Schwäbisch Hall, ist natürlich, die Rechte unserer Mitglieder zu vertreten. Das ist nicht immer vergnügungssteuerpflichtig, nicht? Vor allem, wenn man dann so komische Kommentare liest oder ich lasse mir halt ab und zu berichten, ich lese selber gar nicht, dann ist es nicht wirklich lustig, aber es ist meine verdammte Pflicht, dafür zu sorgen, dass unsere Bauern, das sind ja insgesamt 1500 Bauern aus der Region, die bei uns angeschlossen sind, dass die nicht beschissen werden und die Verbraucherschaft nicht beschissen wird. Und das ist meine Aufgabe, dafür zu sorgen.
Sie haben ja schon gesagt, Sie kriegen ab und zu so Kommentare. Ja. Das ist auch meine Abschlussfrage. Denken Sie, dass solche Prozesse die Verbraucherschaft nicht eher abschreckt?
Also ich sage nochmal, das ist unangenehm, dass es überhaupt so weit kommen musste, ne? Dass wir hier großes Gerichtsverfahren anstrengend, um damit auch letztendlich wieder Recht und Ordnung einkehrt. Nicht? Eigentlich müsste es reichen, wenn man die betreffenden Firmen darauf hinweist und sagt, hör zu, da gibt es geschützte geografische Herkunftsbezeichnungen, die dürft ihr auch benutzen, aber ihr müsst dann halt die Richtlinien einhalten. Also eigentlich müsste das reichen. Alles andere ist unangenehm, nicht? Also leider ging es nur auf diesem Wege.
Soweit Rudolf Bühler, der Vorsitzende der bäuerlichen Erzeugergemeinschaften, zur Klage zu den Kollektivmarken Hohenloher Weiderind und Hohenloher Landschwein. Das war Teil 2 des Interviews mit Larissa Mannheim. Nachzuhören gibt es auch Teil 1 auf der Störfunk-Homepage unter Fokus Südwest.
Mit der Ausgabe vom 25. August 2019. Redaktion und Moderation Carola Theissen und Larissa Mannheim. Alle Meldungen zum Nachlesen und alle Beiträge zum Nachhören findet ihr auf störfunk.de.